HR Info. Netzwelt.
Vor 30 Jahren schrieb der finnische Student Linus Torvalds in einer Chatgruppe des sogenannten Usenet, er habe ein freies Betriebssystem ausgebrütet. Das Ganze sei so eine Art Hobbysache, nichts Professionelles, nur so zum Spaß. Er forderte andere Nutzer der Usenet-Gruppe auf, sich das mal anzusehen und Vorschläge zu unterbreiten, wie man das weiterentwickeln könnte und was da noch so rein sollte. Das war die Geburtsstunde des Betriebssystems Linux und Linux verhalf der Open-Source-Philosophie zum Durchbruch. Niemand, am allerwenigsten Torvalds selbst, konnte damals ahnen, dass Linux eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel wird. 30 Jahre Linux, Erfolgsmodell Open Source. Das ist mein Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Linux ist vielen Menschen in der IT-Welt ein Begriff, aber auf der Straße? Obwohl uns allen jeden Tag Linux begegnet, können nur ganz wenige was damit anfangen. Das hat Lea Schebaum bei ihrer Umfrage in Gießen festgestellt.
Ja, also man hat es schon mal gehört irgendwie, aber ich weiß nicht genau, was das ist.
Ich habe was im Koffer, aber ich habe nicht, nee.
Keine Ahnung. Es tut mir leid, richtig nicht hilfreich, tut mir leid.
Na, das ist ein Computerbetriebssystem, oder? Besser, glaube ich, für so Leute, die sich mehr halt mit Informatik besser auskennen, besser geeignet. Und hat eben mehr Möglichkeiten als Windows oder Mac.
Ist das nicht ein Suchportal oder sowas in der Art?
Ich weiß, dass das auch ein Programm ist, was man verwenden kann anstelle von Microsoft.
Linux ist ein Open-Source-Betriebssystem, Alternative zu Windows oder Mac OS zum Beispiel.
Linux, wenn ich ehrlich bin, nicht unbedingt Linux. Ja doch, ist, glaube ich, ein Gerät, oder kann das sein?
Linux? Hier und da weiß jemand, was mit dem Begriff anzufangen. Lea Schebaum hat in Gießen Passantinnen und Passanten gefragt. Das Betriebssystem wird in dieser Woche 30 Jahre alt und es ist jünger als je zuvor. Den Beweis dafür treten wir jetzt zusammen mit Kevan Toni Carboni an. Er arbeitet beim IT-Magazin CT in Hannover im Ressort Systeme und Sicherheit und er befasst sich dort intensiv mit Linux. Herr Toni Carboni, wo waren Sie denn vor 30 Jahren, als Linux an den Start gegangen ist?
Ja, da war ich als Kind vor allem im Wald am Bach spielen oder wenn irgendwie an einem elektronischen Gerät, da hatte ich meinen Gameboy und habe irgendwie versucht, den Tetris Highscore zu knacken oder am DOS-PC, also mit MS-DOS und habe Prince of Persia gespielt oder versucht, mich in die DOS-Kommandozeile einzufuchsen.
Haben Sie eine Idee, warum sich damals Leute damit beschäftigt haben, ein ganz neues, ein freies Betriebssystem auf den Markt zu bringen und wie dieser Name überhaupt entstanden ist?
Also es ging ja nicht um einen Markt, ne? Also Linus Torvalds, der war ja Informatikstudent in Finnland und der hatte einen neuen PC, einen 386er und wollte damit einfach rumspielen, ein bisschen diese Hardware erkunden, das ausreizen und so. Und zu der Zeit gab es kein freies Betriebssystem. Diese anderen Betriebssysteme, diese Unix und so, die waren halt in der Universität sehr verbreitet, aber die waren halt sehr teuer, ne? So. Und zu der Zeit gab es halt auch so eine freie Softwarebewegung, dieses sogenannte GNU-Projekt. Und die hatten ganz viel freie Software schon geschrieben, aber die hatten kein Kernel. Also dazu muss man sagen, Linux ist an sich erstmal kein Betriebssystem, sondern das ist nur ein Kernel. Der Kernel, das ist sozusagen das Zentralstück eines Betriebssystems. Also Windows hat auch einen Kernel und Mac hat auch einen Kernel. Vereinfacht gesagt macht das die Kommunikation zwischen dem Programm und der Hardware. Also da sind zum Beispiel auch die Treiber drin und da sind so Grundfunktionen drin, die jedes Betriebssystem braucht, wie zum Beispiel auf Dateien zugreifen oder so oder eine Diskette laden oder sowas. Linus Torvalds, der hat halt angefangen, seinen eigenen Kernel zu schreiben. Um den zu übersetzen in Maschinencode, da hat er auch den Compiler, den Übersetzer vom GNU-Projekt verwendet. Genau, und dann hat er halt irgendwann auch relativ früh seinen eigenen Kernel unter diese GNU-Lizenz gestellt, diese, was wir heute so als freie Software kennen. Ja, und zum Namen, er wollte es Freaks nennen, also so Freak und Unix. Und Linux hat er auch überlegt, aber das erschien ihm etwas zu egozentrisch. Aber dann wurde er doch von anderen überzeugt, dann doch Linux zu nehmen. Und er sagt selber auch in seinem Buch, ja, Linux ist auch eigentlich der coolere Name als Freaks.
Das hat er ja nicht alles alleine gemacht. Dahinter steht ja ein Kollektiv, viele Leute, die unter der Leitung von Torvalds diesen, Sie haben erwähnt, Kernel gebaut haben. Ist es das unter anderem, was Linux so unterscheidet von den etablierten Systemen, die es ja damals schon gab, von Microsoft mit MS-DOS, das ganz junge Windows oder Mac und iOS von Apple?
Also das, was tatsächlich wirklich neu war, war, jeder konnte mitmachen. Und was sich auch von diesem GNU-Projekt unterschieden hat, war, man konnte sozusagen Schritt für Schritt mitmachen. Das war jetzt nicht so, er hat sich das perfekte System ausgedacht und programmiert und veröffentlicht und dann gesagt, Leute, hier, das könnt ihr haben. Mhm. Sondern er hat ja ganz klein angefangen. Am Anfang ging ja auch fast gar nichts. Und sukzessive das immer weiterentwickelt. Und jeder konnte daran mitmachen. Es war eine offene Kommunikation im dieses Usenet, was man früher benutzt hat, so ein Forum, ne? Und das war halt diese Entwicklung in kleinen Schritten, wo jeder sich beteiligen kann. Und das war, glaube ich, ein Erfolgskonzept. Und dadurch, dass es halt freie Software war, konnte es auch von Microsoft nicht aufgekauft werden. Mhm. Und heute sehen wir, dass halt eben nicht nur ein paar ambitionierte Informatikstudierende da dran rumwerkeln, sondern halt namhafte Firmen, auch Konkurrenten miteinander unter dem Dach von Linux sozusagen zusammenarbeiten, um dort das weiterzuentwickeln.
Sie haben mir ein schönes Stichwort eben geliefert. Sie haben gesagt, am Anfang ging ja fast gar nichts. Ich habe nämlich auch damals immer wieder den Versuch unternommen, Linux auf diversen Rechnern bei mir zu Hause irgendwie ans Laufen zu kriegen. Das war kein Spaß. Meine damalige Lebensabschnittsbegleiterin, die war ständig sauer, weil ich ganze Wochenenden dran gehängt habe und ich war oft völlig entnervt. Ich bin gescheitert. Das war irgendwie ganz typisch für die ersten Jahre. Warum war das alles so kompliziert und eigentlich nur was für Nerds?
Also ich habe auch meine Wochenenden und Abende damit verbracht, mit irgendwie 8 CDs rumzuhantieren, um irgendwie auf meinem damaligen Studenten-Notebook irgendwie Debian Linux zu installieren. Also die Sache war, es kam auf die Hardware an. Ne? So, also ich habe ja gesagt, der Kernel, der kümmert sich um die Treiber. Ne? Und die Frage war, wird meine Hardware unterstützt? Das ist quasi so die Quizfrage gewesen. Das war ein Punkt. Und dann waren halt diese Installationsprogramme, die waren halt sehr langwierig. Es gab viele Fragen, man musste viel wissen und so. Ich habe aber in der Zeit auch total viel gelernt über Computer und über meinen Computer. Mhm. Ne? Und als dann zum Beispiel 2004 das erste Ubuntu Linux erschien, das war eine Offenbarung, weil mit wenigen Fragen grafisch ich super schnell dann halt ein Linux-System installiert hat.
Also es hat sich dann im Laufe der Zeit eine ganze Menge geändert. Sie haben es gerade gesagt, heute kriegt man ein Linux ja mit ein paar Klicks auf den Rechner drauf. Aber trotzdem muss man sagen, ist es auf PCs, auf Computersystemen in der öffentlichen Verwaltung, Beispiel München, die sind ja da krachend gescheitert, nie irgendwie richtig heimisch geworden. Woran liegt das?
Na, da muss man sagen, da sind ja auch strategische Fehler gemacht worden. Da war jetzt nicht alles wegen Linux schuld. Also die sind halt von, ich weiß gar nicht, was war das, Windows NT oder so, sind die halt gewechselt auf ein Linux-basiertes System. Und wenn die gewechselt wären auf Windows 7 oder was da zu dem Zeitpunkt aktuell war oder Windows XP, dann hätte es genauso viel Umstiegsschmerzen gegeben. Das weiß man, ne? Bei jedem Umzug, bei jedem neuen Computersystem, da gibt es halt Probleme. Und das war dann immer Linux schuld. Ne? So, ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, die haben sich auch, glaube ich, ein bisschen zu viel vorgenommen. Und dadurch hat das dann halt auch bei den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen halt für so einen Frust gesorgt und dann verselbstständigt das sich so ein bisschen. Ne? So, wobei man natürlich sagen muss, manche Sachen sind halt auch nicht so rund. Weil zum Beispiel Microsoft, da muss man nur gucken, wie viele tausende ProgrammiererInnen da mitarbeiten. Ne? Dann kann man natürlich auch so ein System wie Microsoft Office glattziehen. Aber es gibt ja auch andere Kommunen, wie zum Beispiel Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall benutzt seit Jahren erfolgreich Linux auf all ihren Rechnern. Ne? Und die konnten zum Beispiel jetzt auch in der Pandemie sehr einfach, weil sie gut aufgestellt waren, halt umstellen auf Homeoffice. Ne? Es gibt an sich, so aus technischer Sicht, keine wirklichen Hindernisse für Linux im öffentlichen Bereich. Vieles bewegt sich ja auch mehr zu so webbasierten Anwendungen, die im Browser laufen. Das kennen wir auch selber, was man alles mittlerweile einfach nur im Webbrowser macht, anstatt sich ein Programm zu installieren. Und es gibt ja auch eine politische Forderung, Public Money, Public Code, ne, von der freien Softwarebewegung, also öffentliches Geld, was in IT-Projekte geht, in Softwareentwicklung geht, da muss auch der Code dann öffentlich verfügbar sein als Open Source. Und ich denke, wo ein politischer Wille da ist, das zeigen auch Projekte aus dem Ausland, auch aus vielen Kommunen in Deutschland, da ist Linux und Open Source in der öffentlichen Verwaltung auf jeden Fall gut möglich.
Hier ist HR-Info Netzwelt. Ich spreche mit Kevan Tonikaboni. Er arbeitet beim IT-Magazin CT in Hannover im Ressort System und Sicherheit und befasst sich dort mit Linux. 30 Jahre Linux, Erfolgsmodell Open Source, das ist mein Thema heute in HR-Info Netzwelt. Und ich habe es eingangs schon mal erwähnt, Linux begegnet uns ja heute eigentlich jeden Tag, überall. Wo denn zum Beispiel?
Na, wenn ich auf irgendeine Webseite surfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dahinter ein Linux-Server steht. Mhm. Oder wenn ich ein Android-Handy habe, das ist an sich auch ein Linux-System. Ja? Oder vielleicht auch so computerbasierte Geräte im Haushalt, zum Beispiel der Staubsaugerroboter, der ist halt auch, kann gut sein, dass da ein Linux-System drauf ist. Also bei meinem Staubsaugerroboter ist das so.
Also kann man sagen, Linux ist sehr wertvoll geworden für die gesamte IT-Industrie, für den Massenmarkt, auch jenseits von Laptop, Desktop-PC? Kann man sagen, also Linux ist erwachsen geworden?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind ja mittlerweile hochprofessionelle Systeme, ne? Und wenn man auch guckt, was technisch da in diesem Linux-Kernel ist und was da mittlerweile möglich ist mit Trennen von irgendwelchen Systemen, virtuellen Systemen, Computer im Computer, Sicherheitskonzepte, da ist das auf jeden Fall mega erwachsen geworden und wurde ja auch immer wieder sozusagen erneuert und optimiert. Und es ist halt auch für die Industrie günstiger zu sagen, das ist eine Basis mit Linux, da sind viele Standardprobleme gelöst, da kann ich auch Konkurrenten zusammenarbeiten und wir haben sozusagen diese Alltagsprobleme, das spart Kosten, Synergieeffekte würde man in der Wirtschaft sagen und kann mich dann auf mein konkretes Produkt konzentrieren und muss nicht diese ganze mühende Ebene alleine bewältigen.
Sie arbeiten im Ressort Systeme und Sicherheit bei der CT. Ist Linux besser abgesichert als beispielsweise ein Windows-System? Ich höre ja so gut wie nie was von gekaperten Linux-Maschinen oder Erpresser-Software, Ransomware auf Linux-Rechnen.
Also die Linux-Fans werden es jetzt wirklich nicht gerne hören, aber nein, Linux ist nicht prinzipiell sicherer. Ne? So, die Sache ist, als erstes mal muss man sich ehrlich machen und sagen, Linux ist ja zumindest auf Endanwendercomputern, also auf dem Desktop oder dem Laptop nicht so weit verbreitet. Also ist es auch für Kriminelle nicht so attraktiv. Also wenn ich 90% Windows-Rechner habe, dann gehe ich natürlich dort auf Beutejagd, möchte ich jetzt mal sagen. Und, aber was man schon sagen muss, dass zum Beispiel Microsoft Office und Windows viel enger miteinander verzahnt sind. Das heißt, das bietet dann auch größere Angriffsflächen. Und es gibt dann auch wieder das Gegenbeispiel, wenn zum Beispiel so Billigrouter oder ich hatte gesagt, so man sagt ja IoT-Geräte, wenn die dann so eher billig mit irgendwie, ich nehme mal schnell einen Linux und frickel da mein System drauf, die sind teilweise schlechter abgesichert. Aber es gibt halt viele Methoden, Linux zu härten, sagt man in der Fachsprache, also sicherer zu machen. Und da wurden in den letzten Jahren ganz viele Sachen herausgearbeitet und deswegen ist Linux auch ein sehr sicheres System.
Letzte Frage, was können wir denn künftig noch erwarten von Linux? Hat Linux die Chance, doch nochmal den PC-Markt zu erobern oder lohnt sich das nicht mehr, weil der PC-Markt sowieso, kann man sagen, auf dem absteigenden Ast ist, dem Untergang geweiht ist, dieser klassische Blechdeppenmarkt, diese großen Kisten, die man unterm Schreibtisch hat?
Also ich finde, so Voraussagen sind ein bisschen schwierig, aber man sieht ja zum Beispiel Chromebooks, diese Laptops von Google mit ihrem eigenen Betriebssystem Chrome OS, das ist ja quasi auch Linux. Und Linux auf dem Endkundenmarkt jetzt für PCs und Laptops ist halt schwierig, wenn Hersteller das nicht sozusagen anbieten, weil wenn ich einen Rechner kaufe, da ist schon Windows drauf, warum soll ich denn da halt auch Linux drauf installieren? Ne? Aber denke mal, also gerade in diesen Geräten wie intelligente Lautsprecher und sowas, da wird man auf jeden Fall in Zukunft viel Linux sehen und ansonsten kann ich auch allen nur empfehlen, sich, wenn sie jetzt neugierig geworden sind, eine Linux-Live-CD sich zu schnappen und einfach mal den Rechner oder CD, sage ich, ne, also so einen USB-Stick sich zu machen mit so einem Live-System und zu starten und auszuprobieren. Es läuft meistens überraschend gut.
Vielen Dank an Kevan Tonikaboni. Er arbeitet beim IT-Magazin CT in Hannover im Ressort Systeme und Sicherheit und befasst sich dort ganz intensiv mit Linux. Und er hat uns erklärt, was Linux eigentlich ist, wo es herkommt, wie es entstanden ist. Unsere Reporterin Lea Schebaum hatte Passantinnen und Passanten in Gießen gefragt, ob sie wissen, was Linux ist, haben wir eben gehört. Und nur ganz wenige konnten damit was anfangen. Das gleiche Spiel haben wir dann mit dem Begriff Open Source gemacht. Hören wir mal, was dabei rausgekommen ist.
Offene Suche, also auf Deutsch irgendwie sowas.
Ja, das heißt, dass man quasi den Quellcode, dass der öffentlich ist und dass sich den jeder angucken kann.
Source-Quelle, offene Quelle.
Source, schon gehört, aber damit kann ich leider nicht so viel erklärerisch anfangen.
Genau, also der Quellcode, also der Programmcode, wie das Programm geschrieben ist, ist eben öffentlich verfügbar. Das heißt, man kann da einblicken, kann sehen, wie ist das umgesetzt. Was das hilft, ist, dass eben viele Experten auch den einsehen können und dadurch zum Beispiel Sicherheitslücken schneller finden können, als jetzt eben bei geschlossenen Quellcode.
Open Source, ich denke, dass halt die Informationen, die eventuell auf diesen Plattformen drauf liegen, dass die einfach zugänglich für viele Personenkreise einfach sind.
Open Source? So gut wie niemand kann damit was anfangen. Linux ist 30 Jahre alt und Linux ist Open Source. Und Linux hat den Begriff und die Open Source Philosophie in der IT-Welt bekannt und erfolgreich gemacht. Darüber spreche ich jetzt mit Peter Ganten. Er ist Vorstandsvorsitzender der Open Source Business Alliance OSB. Herr Ganten, in der Selbstbeschreibung steht, OSB ist der Bundesverband für digitale Souveränität e.V. Er vertritt rund 170 Mitgliedsunternehmen der Open-Source-Wirtschaft, die in Deutschland gemeinsam jährlich mehr als 1,7 Milliarden Euro erwirtschaften. Zusammen mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Anwenderorganisationen setzt Ihr Verband sich dafür ein, die zentrale Bedeutung von Open-Source-Software und offenen Standards für eine digital souveräne Gesellschaft nachhaltig im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. So steht's da. Herr Ganten, Open Source heißt ja übersetzt, kann man sagen, quelloffen. Was bedeutet das eigentlich? Woher kommt dieser Begriff?
Ja, also Software wird auch heute in der Regel so produziert, dass Programmierer Programmcode schreiben, den sie lesen können, den sie verändern können, der also zumindest für fachkundige Leute lesbar ist, wie ein Text oder wie ein Musikstück, und der dann von einem speziellen Programm, einem sogenannten Compiler, übersetzt wird in etwas, was dann der Prozessor eines Computers ausführen kann. Mhm. Und das ist in der Regel, also außer von ganz begabten Menschen, nicht mehr verständlich und nicht mehr lesbar und auch nicht veränderbar. Und wenn Sie normalerweise Software erwerben oder auf Ihren Computer runterladen und ausführen, dann bekommen Sie nur diese Kompilate, also diesen maschinenausführbaren Teil der Software, mhm, und den Quellcode bekommen Sie nicht. Das heißt, Sie können nicht nachvollziehen, was diese Software eigentlich tut, denn dazu braucht man den Quellcode. Sie können auch nicht verändern, was diese Software tut. Mhm. Und Sie sind auch letztlich nicht in der Lage, die Software eher andere Schnittstellen zu geben oder sie auf andere Computerarchitekturen zu bringen. Mhm. Und deswegen kommt dieser Begriff tatsächlich daher, dass man sagt, also dieser Code, dieser geschriebene Code, das ist der Quellcode, die Quelle, aus dem, mhm, das Programm gemacht wird. Und diese Quelle ist bei Open Source Software offen und deswegen quelloffen oder Open Source. Wenn ich, mhm, das noch dazu fügen darf, das, ja, ist also so die allgemeine Definition. Mhm. Und im engeren Sinne gibt es aber auch eine Open Source Definition, die das etwas mehr einengt und die sagt, es reicht bei Open Source Software nicht nur, dass der Quellcode dabei ist und man das theoretisch machen kann, okay, sondern Open Source Software im engeren Sinne bedeutet, dass man es auch darf, dass die Software mit einer Lizenz versehen ist, die es ermöglicht, ihre Funktionsweise zu verstehen, die es erlaubt, die Software zu verändern und an eigene Bedürfnisse anzupassen oder weiterzuentwickeln, mhm, und die es auch erlaubt, die Software in veränderter oder unveränderter Form an Dritte weiterzugeben. Und das ist dann der engere, genauere Begriff von Open Source Software.
Okay, also das ist sozusagen der prägnanteste Unterschied zwischen Produkten, nennen wir mal Windows oder iOS, kann man das so sagen?
Genau, also erstens, die dürfen Sie nicht weitergeben, und zweitens, da kriegen Sie auch keinen Quellcode und dürfen auch nicht verstehen, was die Software tut.
In diesem Begriff Open Source Business Alliance steckt ja das Wort Business drin. Sind unter dem Dach der OSB ausschließlich Unternehmen vertreten, die dieses Projekt Open Source aus rein geschäftlichen Beweggründen vorantreiben?
Da, glaube ich, ist es bei den meisten Unternehmen in der Open Source Business Alliance so, dass die Unternehmen selber sagen, das Prinzip Open Source Software nützt ihren Kunden, okay, es nützt der Gesellschaft und es nützt auch den Unternehmen selber. Das heißt, die bewusste Entscheidung, in bestimmten Bereichen oder auch vollständig für das gesamte Unternehmen auf Open Source Software zu setzen, mhm, ist eine Gesellschaft, die sowohl im wirtschaftlichen Interesse als auch im Interesse der Kunden und der Gesellschaft liegt.
Warum haben es Open-Source-Produkte bisweilen so schwer, im alltäglichen PC- und Office-Bereich Fuß zu fassen? Woran liegt das?
Das ist tatsächlich nicht so erfolgreich gewesen, wie man sich das erhofft hat. Das hat, glaube ich, drei wesentliche Ursachen. Die eine Ursache ist, dass das Betriebssystem Linux sozusagen von Profis für Profis entwickelt wurde. Und deswegen ist es irrsinnig erfolgreich im Bereich Internet, Cloud-Services, Datenbanksystem, Virtualisierung, also alles, was im Maschinenraum läuft, ist praktisch heute ohne Open-Source-Software gar nicht mehr denkbar. Die Spezialisten sind aber nicht immer bereit gewesen, sich so sehr in die Endnutzer hineinzudenken, wie das notwendig gewesen wäre, damit es bei den Endnutzern auch richtig erfolgreich gewesen ist. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Das ändert sich und es gibt gute Beispiele, wie zum Beispiel die Webbrowser Firefox oder Chrome, wo das durchaus anders ist. Es gibt auch Projekte, wo der Einsatz von Open-Source-Software gescheitert ist, weil man einfach der Meinung gewesen ist, naja, die Software kann ich ja umsonst herunterladen, also lade ich sie umsonst herunter und setze sie einfach mal ein und tue all das nicht, was ich sonst tue, um eine teure, hochkomplexe Software erfolgreich in einer großen Organisation einzuführen, also Projekte aufzusetzen, Change Management zu organisieren. Das muss ich immer machen, wenn ich Software austausche. Und das muss ich natürlich auch machen, wenn ich Open Source Software einführe. Und da gibt es ein paar Beispiele, wo da also begeistert, aber letztlich dann auch etwas dilettantisch vorgegangen worden ist und die Projekte leider deswegen dann gescheitert sind.
Die Fragen, die ich Ihnen vor diesem Gespräch zugeschickt habe, die habe ich übrigens mit LibreOffice geschrieben, nur mal ganz nebenbei bemerkt.
Ich schreibe fast alles mit LibreOffice und das ist wirklich richtig gute Software.
Absolut. Lassen Sie mich nochmal zu den Anfängen von Open Source, von Linux zurückkehren. Ein prägendes Merkmal ist ja, dass da eine Gemeinschaft Werte wie Zusammenarbeit und Offenheit hochhält und dass diese Werte fester Bestandteil des Fundaments von diesen Softwareprodukten sind. Gilt das auch heute noch? Ist dieser Kodex noch da?
Also ich glaube, das gilt in sehr, sehr vielen Bereichen. Und es ist wirklich auch immer wieder spannend zu sehen, was das für Auswirkungen hat. Also wir haben mal in meinem eigenen Unternehmen eine Situation gehabt, wo wir mit einer Virtualisierungssoftware, die Teil des Linux-Betriebssystems ist, ein Problem hatten. Und diese Software wird hauptsächlich von der Firma Red Hat, einem anderen Linux-Anbieter, gepflegt und weiterentwickelt. Und die betreiben einen Chat-Kanal dazu, wo man sich dazu austauschen kann. Und dann haben also unsere Entwickler mit Entwicklern von einem anderen Unternehmen, der Firma SUSE, in dem Chat-Kanal von Red Hat darüber geredet, wie dieses Problem gelöst werden kann. Das ist schon auch ein Zeichen dafür, dass man eben wirklich unabhängig dann auch von den konkreten kommerziellen Interessen, die die einzelnen Unternehmen haben, die im Markt dann auch mal als Wettbewerber auftreten, auf der technischen Ebene wirklich zusammenarbeitet und dafür sorgt, dass diese Software einfach so gut wie möglich ist.
Sie haben ja sozusagen in der Selbstbeschreibung einen ganz wichtigen Punkt sozusagen im Fokus. Der heißt digitale Souveränität. Das haben Sie sich laut Satzung ja auf die Fahnen geschrieben. Was bedeutet das denn in diesem Kontext Open Source?
Also digitale Souveränität bedeutet, dass man als Staat, als Unternehmen, aber letztlich auch ein Stück weit als Einzelperson in der Lage ist, die IT-Prozesse, mit denen man arbeitet, die einen umgeben, nachvollziehen kann, kontrollieren kann, darauf Einfluss nehmen kann, wer beispielsweise auf welche Daten zugreifen kann, zu welchem Zweck. Dass man aber die IT-Prozesse, die einen umgeben, auch gestalten kann. Und dass man sie weiterentwickeln kann und weiterbringen kann. Und wenn wir uns überlegen, dass ja also schon heute und zukünftig noch viel mehr praktisch alle Bereiche der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens und der Verwaltung irgendwie von IT gestaltet werden, dann sind ja diese beiden Fähigkeiten, Kontrolle und Gestaltungsfähigkeit, fundamental dafür, dass wir unsere Zukunft überhaupt gestalten können, dass wir als Wirtschaft innovationsfähig sein können. Das bedeutet digitale Souveränität. Deswegen ist digitale Souveränität auch so im Zentrum auch der politischen Digitaldiskussion angekommen, findet sich im Wahlprogramm praktisch aller Parteien heute. Und wenn man sich überlegt, wie man denn digitale Souveränität erreichen kann, dann wird man schnell sehen, dass Open Source Software eben ganz fundamentale Randbedingungen für digitale Souveränität sicherstellt.
Letzte Frage, Herr Ganten. Sie haben eben einen wichtigen Aspekt erwähnt. Da kann jeder reingucken und mit der Software kann jeder alles anfangen. IT-Sicherheit spielt ja eine existenzielle Rolle, wenn es um den Einsatz von Open Source geht. Ist diese Offenheit der Quelle nicht auch ein Einfallstor für, sagen wir mal, die bösen Buben und Schnüffler, die sich da bedienen können, weil eben alles offen liegt?
Die Leute, die sich mit IT-Sicherheit ernsthaft beschäftigen, stimmen eigentlich alle darin überein, dass es nur sicher sein kann, wenn es offengelegt ist. Wenn ein Algorithmus und eine Software von vielen, vielen Leuten betrachtet werden kann und Leute schnell sehen, wo Fehler sind, dann können diese Fehler auch schnell behoben werden und dann kann man auch schnell feststellen, ob die Software sicher ist oder ob sie nicht sicher ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass eben also der ganz überwiegende Teil der Software, die das Internet betreibt, also die Webserver, die Virtualisierungssysteme, die Datenbanken, die ganz vorne im Internet stehen und von jedem Rechner zugreifbar sein müssen, weil die Rechner ja die Webseiten aufrufen müssen, dass die in der Regel mit Open Source Software betrieben werden, weil diese Software sicherer ist.
Ich habe zuletzt mit Peter Ganten gesprochen. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Open Source Business Alliance OSB hier in Deutschland. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die zentrale Bedeutung von Open Source Software und offenen Standards für eine digital souveräne Gesellschaft nachhaltig im öffentlichen Bewusstsein zu verankern. Anlass für unser Gespräch war der Geburtstag von Linux, dem Open Source System, das vor 30 Jahren das Licht der Welt erblickte und seitdem eine märchenhafte Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Wie wichtig Projekte wie Linux und die zahllosen anderen Open-Source-Projekte, die quelloffenen Softwareprojekte für eine souveräne digitale Gesellschaft sind, wurde in dieser Sendung, das kann man wohl ohne Umschweife behaupten, sehr deutlich. Vieles, was uns rund um die Uhr in der IT-Welt begleitet und begegnet, wäre ohne den unermüdlichen Einsatz zahlloser Programmierer rund um den Globus gar nicht möglich. Sie arbeiten zusammen, sie ergänzen sich über alle Grenzen hinweg. Was sie verbindet, ist der gemeinsame Wille, etwas für alle auf die Beine zu stellen, ohne dabei gleich an Macht und Mammon zu denken. Ein ziemlich nachahmenswertes Modell, finde ich. Vielleicht sogar für die Politik. Das war HR Info Netzwelt zu 30 Jahre Linux Erfolgsmodell Open Source. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio bei HR Info. Bleiben Sie neugierig.